Also das kann es doch auch nicht sein. Also man muss doch schon fragen können, warum müssen wir denn das so aushalten? Warum muss denn das überhaupt so sein?
Warum müssen wir das weglächeln? Und das, ehrlicherweise, gelingt Frauen, die schon mehr erlebt haben, besser. Zumindest, wenn sie es geschafft haben, noch genug Energie bei sich zu halten. Im schlimmsten Fall, und auch das haben wir in den Gesprächen in unserem Buch schon auch gesehen, kostet es nämlich unwahrscheinlich viel Kraft, immer diese Dinge wegzulächeln oder einfach an sich abperlen zu lassen wie Gelee am Regenmantel.
Willkommen zu einer neuen Folge von Midlife Living in Full Expression. Und ich freue mich ganz besonders heute, weil wir wieder im Studio hier im Zippelhaus sitzen und ich habe zwei wunderbare Damen hier am Tisch und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit euch beiden. Christine Sontheim-Leven und dann auch Bettina Weiguni. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank. Bei diesem strahlenden Sonnenschein ist die Aussicht noch mal schöner.
Das stimmt.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr.
Wunderbar. Also ich, sagt noch ein paar Worte zu euch und ihr dürft gerne das noch ergänzen, sollte ich es nicht alles gut zusammengestellt haben. Aber für uns, die gerade zuhören, vielleicht ein bisschen mehr Informationen zu Christine und auch zu Bettina, die gerade das Buch Machtgebiete geschrieben haben, über das wir auch heute sprechen werden. Also über Macht, Haltung und natürlich die Lebensmittel. Und Christine, du bist ehemalige Vorständin eines SDAX-Unternehmens und heute Aufsichtsrätin, entsprechend auch Mentorin und Leadership-Sparings-Partnerin, wo du auch einen großen Fokus auf Female Empowerment setzt, gleichzeitig aber auch von dem Corporate-Wissen, was du hast, auch da Corporate-Governance-Themen, aber wie Machtspiele in Unternehmen, wie das denn vielleicht sich gut austarieren lässt und Macht vielleicht ganz anders interpretiert werden kann. Aber natürlich auch für Frauen und wie sie dann ihre innere Stärke besser navigieren können, in meiner Sprache zumindest. Also ich freue mich sehr, auch mit dieser Expertise auf das Thema Machthaltung und logischerweise Lebensmittel auch einzugehen. Und Bettina, bei dir, also das, was ich eben auch mitbekomme, Wirtschaftsjournalistin und Autorin eben, in verschiedenen Blättern unterwegs oder Medien unterwegs, aber du hast einfach einen sehr scharfen Blick auf Macht und auf die Wirtschaft, Innovation und natürlich auf entsprechende, ja, wie Sprache und wie entsprechend man vielleicht kritisch das beobachten kann. Insofern ein Blick auch auf das Thema mit einer weiteren Perspektive und darauf freue ich mich auch sehr. Also nochmal, ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Also wenn ihr sagt, da ist noch was ganz Wichtiges, dann sagt es jetzt.
Das war wunderbar, danke.
Cool. Also dann lass uns doch erstmal so starten, wie ich gerne mit all meinen Gästen starte. Und zwar auf der Ebene bei euch anzukommen. Und ich gehe mal zu dir erstmal, Christine. Stell dir doch einfach mal vor, du wachst morgens, wie du eigentlich immer tust, auf und hast noch gar keine Rolle bekleidet. Wer bist du denn dann in diesem Moment?
Dann bin ich meistens morgens jemand, der ein bisschen strubbelig aussieht. Ich habe ja einen wilden Lockenkopf und meine Locken sind so wie ich. Die haben ihren eigenen Kopf und wollen gerne in andere Richtungen als ich. Ich bin jemand, der morgens auch echt hungrig ist, ein gutes Frühstück braucht, Kraft braucht, um in den Tag zu gehen. Denn ich bin jemand, der auch ganz viel Energie hat und die muss ja irgendwo herkommen. Ich bin Mama, dann kommen meine beiden Mäuse noch mal eine Runde zum Kuscheln. Die sind 7 und 12, aber selbst der 12-Jährige holt sich noch mal seine Portion Mama. Und dann starte ich eigentlich immer ganz fröhlich in den Tag. Ich bin, was soll ich denn sagen, unverwüstliche Optimistin tatsächlich. Ich freue mich auf jeden Tag, weil ich in jedem Tag die Chance sehe, dass tolle Dinge passieren können, dass ich Schönes erlebe oder anderen was Schönes mitgeben kann.
Schön. Also auf jeden Fall, das kann man nicht so unbedingt mit dem, was gesagt wird, spüren, aber da du mir gegenüber sitzt, dieser Bündel an Energie und auch entsprechend das, was ja optimistisch gerade von dir gesagt worden ist, das Das kriege ich so mit. Das ist hier schon mal im Raum. Und Bettina, ich meine, ich könnte dir genau die gleiche Frage stellen und tue ich jetzt einfach mal. Wie ist es denn bei dir? Also wie kommst du morgens in den Tag? Aber wer bist du vor allem dann da in dem Moment?
Also im ersten Moment bin ich, glaube ich, anders als du, erstmal richtig müde. Also ich wach selten so auf, dass ich denke so, oh juhu, ich will jetzt hier raus. Sondern ich bin dann eine, die denkt so, ach, jetzt noch einmal umdrehen, vielleicht den Wecker noch mal 10 Minuten nach hinten schieben. Und dann habe ich mal gehört, man soll sich ganz kurz aber Zeit nehmen, bevor eben diese ganzen Rollen und Anforderungen und das Tagesprogramm kommt. Und soll einmal sich kurz überlegen, dass es gut ist. Also, dass es gut ist, da wo man gerade ist. Dass es ein guter Tag ist. Auch wenn das Wetter schlecht ist oder auch wenn sonst was kommt, einfach sagen, so, ich bin hier und es ist gut. Hier ist erstmal nichts Schlechtes.
Ja.
So, und danach habe ich so noch eine Angewohnheit. Ich fange an, ich schlag die Bettdecke weg und dann fange ich an, mit den Beinen zu strampeln im Bett. Da musste mein Mann sich erstmal lang dran gewöhnen, aber ich habe von meinem Vater gelernt, dass es wichtig ist, dass die Beine erstmal und die Gelenke in Bewegung kommen, bevor man sich mit seinem Gewicht da drauf stellt. So, und danach bin ich fit für den Tag. Und dann kommt, entweder bin ich die Mama, also mit den ganzen Rollen, oder ich bin die Kolumnenschreiberin, das bin ich meist donnerstags oder freitags morgens, wo ich weiß, oh, ich muss das jetzt noch ganz schnell fertig machen. Oder die joggen geht oder was, ne? Also was halt dann am Tag kommt.
Ja, ja. Guck mal, was man so lernt, nicht? Also was man da auch vielleicht selber in den Tag, also am Anfang integrieren kann. Also vielen Dank auch dafür, dass man da, stimmt, ja, das könnte ich eigentlich auch machen. Also die Beine etwas bäumeln lassen und entsprechend Bewegungen reinbringen. Aber vielleicht genau, wie du sagtest, also bevor dann das Journalistische dann vorangeht, da gehen wir mal gleich rein in den Journalismus oder so, wie du entsprechend mit dem Thema Macht, wie du damit in Berührung gekommen bist. Was hat dich denn da fasziniert, beziehungsweise wie ist es dir begegnet?
Auf verschiedenen Ebenen. Natürlich inhaltlich, also dadurch, dass ich in den Wirtschaftsjournalismus reingerutscht bin, hatte ich immer wieder mit mächtigen Leuten zu tun, die mir gegenüber saßen, mit CEOs von irgendwelchen Konzernen, die ich interviewt habe. Da spürt man die Macht am Tische und im Gespräch und muss da seine Rolle finden. Also auch als Interviewerin zusehen, dass man so seine eigenen Fragen durchbekommt und nicht immer von der mächtigen Gegenseite das, was da auf dem Sprechzettel steht, nur als Antworten bekommt. Dann bekommt man natürlich als Journalistin in den Häusern auch die eigenen Machtstrukturen und so mit. Also das sind so diese beiden Facetten, wo ich von Anfang an was mit Macht zu tun hatte. Und es hat mich dann auch sehr fasziniert. Also ich bin jetzt inhaltlich bei selbstständig, also freie Journalistin. Und das bietet mir eben die Möglichkeit an, so Buchprojekten wie Machtgebiete teilzunehmen. Ich mache aber auch Filmprojekte. Und da bin ich zum Beispiel bei Wirecard und bei René Benko gelandet, die ja beide, also in beiden Fällen mit Machtmissbrauch zu tun haben, Wirtschaftsskandale. So gesehen, das Thema fasziniert mich schon sehr von den großen Facetten, also Skandal bis hin zu den kleinen Machtgebieten, die wir dann untersucht haben, die in den Gesprächen, in Dialogen, in Diskussionen schon auftreten.
Mhm. Und hier, wie habt ihr euch denn dann gefunden, wenn ich wissend, du hast dich damit beschäftigt, es hat dich irgendwie ergriffen, in dieses Thema wirklich einzusteigen. Wie war es denn dann für dich und wie habt ihr euch beide, und ihr seid ja zu dritt, wir wollen nicht die weitere Autorin zu diesem Buch Machtgebiete vergessen, aber wie habt ihr euch denn so gefunden, dass ihr dann darüber schreiben mögt?
Die Kraft der Netzwerke.
Ja.
Die Anna-Sophie Herken, unsere dritte im Bunde, Vorständin bei der GIZ und vorher Vorständin bei der Allianz. Die Anna und ich, wir sind im Netzwerk Generation CEO. Und ich bin noch in einem weiteren Netzwerk, worüber wir uns connected haben. Und so haben wir zu dritt zusammengefunden, erstmal zu einem Austausch, weil wir festgestellt haben, dass wir alle drei etwas frustriert sind über das, was gerade passiert, dass wir uns überlegt haben, Mensch, wo soll das denn eigentlich hingehen? Müssen wir das jetzt hinnehmen? Ist jetzt der Backlash unwiederbringlich da? Braucht es jetzt wieder die neue, machtvolle Male Masculinity? Und wo bleiben eigentlich wir drei und alle anderen tollen Frauen? Und dann haben wir uns überlegt, nee, das kann es nicht sein. Was können wir drei tun? Naja, und da hat ja jede ihr eigenes Rüstzeug mitgebracht. Und dank Bettinas Talenten lag es nahe, das in einer Form auch zu verschriftlichen. Und so ist die Idee zum Buch mehr oder weniger geboren.
Ja, ja. Also es war ja auch so, dass in Gesprächen dieses Thema immer wieder aufkam. Und zum Beispiel Anna dann auch meinte, sie hat so viele andere Vorständinnen, die, wenn sie in einem kleinen Raum, in einer geschützten Umgebung sind, immer wieder erzählen, wie, welche Probleme sie haben, wie schwierig es ist, über diese Strukturen hinwegzukommen, was sie teilweise aber auch erleben an Übergriffigkeiten und so. Und wo sie gesagt hat, es ist so blöd, dass wir Frauen eigentlich nur drüber reden, wenn es nicht nach draußen dringt. Und deswegen war das mit dem Buch, das war der Versuch, es einmal aufzuschreiben. Und zwar nicht nur wir drei als Autorenteam, was uns aber auch wichtig war, dass da nicht eine steht, sondern wir schon mal zu dritt sind. Und wir nicht nur unsere Perspektive darstellen, weil dann kann man immer sagen, oh, da habt ihr aber traurige Einzelfälle jetzt erlebt, jede von euch dreien. Und ich meine, die Christina, die ist eh so schlecht drauf und die ist, keine Ahnung.
Da bin ich aber bekannt für.
Genau. Die will sich jetzt nur rächen. Ne? Das ist ja so.
Ja, oder ne, die Anna hat nichts drauf und die Bettina, die hat ja auch gar keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit da ist und so weiter.
Die skandalisiert das.
Ja, und die Frauen, mit denen wir in den One-on-Ones geredet haben, auch schon vor dem Buch, auch da aus unseren Netzwerken, es ist ja nicht nur so, dass die da draußen nicht drüber reden möchten, weil sie ja Angst haben, dass sie dann als schwierig gelten und dass sie dann auch nicht den nächsten Job bekommen, sondern vielfach ist auch der Gedanke da gewesen, das passiert ja wahrscheinlich nur mir und möglicherweise bin ich auch selber schuld daran, dass mir diese Dinge passieren. Mhm. Und das konnten wir so nicht stehen lassen, denn wir haben das größere Bild gesehen.
Mhm. Genau, deswegen war uns das, wir haben immer gesagt, die Magic 50, die waren uns so wichtig. Wir wussten zwar nicht von Anfang an, ob wir die zusammenkriegen würden, aber es war immer klar, wir wollen möglichst viele Frauen in den Vorständen oder auf C-Level befragen, damit klar wird, nein, es sind keine Einzelfälle, es ist ein systemisches Problem hier, was mehr oder weniger branchenübergreifend überall auftritt. Und 50 ist natürlich echt so eine Zahl, wo man sagen kann, okay, hier steht jetzt keiner alleine, hier geht es nicht um jemanden, der frustriert ist und sich an irgendjemanden rächen will, sondern wir zeigen auf, wo hakt es denn an den verschiedenen Stellen im System?
Absolut.
Und das Tolle, weißt du, Julia, ist, du machst ja den Podcast für Frauen, die in der Mitte des Lebens stehen. Und viele von denen, die wir interviewt haben, sind genau da. Es dauert ja auch ein bisschen, bis man in solche Positionen kommt. Und das Wundervolle ist, dass mit dem zunehmenden Alter ja nicht nur die berühmte Weisheit kommt, hoffentlich irgendwann, sondern dass eine ganz andere Art von Standing kommt und von Mut und von der Unwilligkeit, auch noch Dinge zu ertragen und dem Wunsch zu sagen, ich habe so lange geschwiegen, ich möchte jetzt reden. Weißt du, viele von den Geschichten, gerade auch da, wo es um körperliche Übergriffe geht, die haben wir anonymisiert zum Schutz der Beteiligten. Aber es gibt auch Geschichten, da haben die sich gewünscht, nein, ich möchte, dass mein Name bei dieser Geschichte stehen bleibt. Ich habe die lange genug nicht erzählt und ich bin jetzt alt genug und ich möchte, dass das nach draußen dringt, damit es anderen nicht so geht und weil ich jetzt auch stark genug und selbstbewusst genug bin, das zu tragen und daran auch was zu ändern.
Ja, also es ist ein sehr, sehr schöner Punkt zu dem, dass wir in der Lebensmitte beginnen, diese Selbstverantwortung vielleicht auch, aber auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gehe jetzt damit raus, ich mag das nicht mehr für mich halten. Und das nehme ich gerne wieder auf, vielleicht später im Gespräch. Was gerade in mir passiert, während ihr erzähltet, ist, du hattest vorhin gesagt, kehren wir wieder zurück zu etwas, was Macht Missbrauch ist, also sind wir gerade in eine Zeit, wo wir zurückkehren. Gab es eine Zeit davor, wo das nicht so war? Kann ich das so verstehen? Also, dass wir gar nicht so in diesen Machtstrukturen immer waren, sondern wir waren auf dem Weg, diese abzubauen und jetzt kehren wir vielleicht ein bisschen wieder zurück.
Wir hatten schon eine Zeit lang das Gefühl, dass es zwar in mini, mini kleinen Babyschritten, aber immerhin nach vorne geht. Mhm. Und jetzt hast du das Gefühl, wo es vorher in Zeitlupe in Babyschritten nach vorne ging, geht es jetzt gerade in Hypergeschwindigkeit rückwärts. Mhm. Das ist das, was vielleicht auch ein bisschen Angst macht. Nicht nur Sorge, sondern wirklich Angst. Mhm. Wenn ich an das denke, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen, dann gehört dazu nicht nur eine gute Umwelt, sondern auch eine Arbeitswelt, eine Welt, in der sie sich entfalten können und eben nicht von Stereotypen eingeengt oder womöglich gar bedrängt und klein gemacht werden.
Ja. Das erleben auch viele von denen, mit denen wir gesprochen haben, dass sie sagen, ein Grund, warum ich bei eurem Buchprojekt mitmache, ist, dass ich das Gefühl habe, dass was jetzt so aus Amerika von der Trump-Regierung hier so rüberkommt nach Deutschland, nach Europa, das will ich nicht erleben. Also wir sind auf einem guten Wege zur Gleichstellung, zu einem besseren Miteinander. Und jetzt kommt sowas, allein schon sprachlich, also was wie Frauen behandelt, beschimpft werden, abgesehen davon, dass amerikanische Konzerne eben alle möglichen Diversity-Regelungen wieder rausstreichen. Da haben viele gesagt, nein, wollen wir nicht haben, aber wir sehen, dass die Kollegen bei uns jetzt schon wieder so mit den Füßen scharren und sagen, ein Glück, jetzt kann man es ja mal wieder sagen, bei uns wurden jetzt über Jahre nur noch Frauen befördert, Männer haben überhaupt keine Chance mehr, was nicht der Wirklichkeit entspricht, sonst hätten wir nicht immer noch 75% Männer in den Führungspositionen. Genau, und das war, ich glaube, mit ausschlagender Grund, dass viele mitgemacht haben, dem gegenzuwirken und zu sagen, so jetzt, also wenn so ein Buch, dann jetzt.
Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Und ich versuche mich nicht nur als Betroffene, sage ich mal, da mit einzuschwingen, sondern gleichzeitig auch wahrzunehmen, was passiert denn da eigentlich auf der kollektiven Ebene. Und du hattest, Bettina, vorhin auch so von den Strukturen gesprochen. Ich mag einmal auf die Sprachebene gehen. So, was meinen wir denn mit Macht und wann ist Macht eine gute Macht und wann ist Macht eben Machtmissbrauch?
Vielleicht äußere ich mich mal zu der schlechten Macht. Mhm. Also im Gespräch ist es schlechte Machtausübung, wenn Männer Frauen dreimal so häufig unterbrechen, wie Frauen das andersrum tun. Das sind Studien, die das belegen. Das unterdrückt natürlich Frauen. Also wenn man permanent unterbrochen wird, wenn es dann permanent dazu führt, dass mein Argument, entweder ich kann mein Argument gar nicht zu Ende vorbringen oder aber ich trage mein Argument vor und es wird 5 Minuten später von einem männlichen Kollegen vorgebracht in ähnlicher Wortwahl und plötzlich hören alle zu, dann ist es auch noch eine, und das passiert eben auch ganz oft, dann ist es eine, nicht nur eine Frage der Sprache, sondern auch des Zuhörens. Also es gibt Unterschiede bei der Diskussion zwischen Männern und Frauen, wo klar ist, Männer hören Frauen nicht. Viel schlechter. Ob das jetzt an der Stimmlage liegt, an der Art und Weise, wie Frauen Argumente vorbringen. Meistens machen sie das ein bisschen umständlicher in Anführungsstrichen. Es dauert ein bisschen länger, während Männer sehr direkt zum Punkt kommen. 1, 2, 3 und dann haben die ihr Thema auf den Punkt gebracht. Frauen argumentieren anders und all diese Punkte führen aber dazu, in diese unverhältnismäßigen Machtstruktur in der Überzahl der Männer in Vorständen, dass die weibliche Argumentationsmöglichkeit eingeschränkt ist und dass sie meistens überstimmt werden oder nicht wahrgenommen werden und damit eindeutig weniger Macht haben.
Ja, ja. Ist denn, ich meine, in deinen vorherigen noch S-DAX-Vorständin hattest du ja auch Macht. Ich meine, wir haben alle Macht. Auch in diesem Moment ist Macht da im Raum.
Ist auch was Schönes.
Und es hat, genau, und es hat ja auch was Schönes. Und genau, es würde mich interessieren, wie du deine eigene Macht so wahrgenommen hast und wie diese dann auch in Bewegung gesetzt worden ist.
Früher habe ich Macht erstmal als etwas wahrgenommen, was einem verliehen werden muss, ne, was du per Titel bekommst, Status etc. Das war für mich lange Zeit nicht positiv konnotiert, bis ich für mich festgestellt habe, dass ich Macht als Gestaltungsmacht definiere, als die Macht, etwas bewegen zu können. Ja, weil du vielleicht die Schulterklappen hast, weil du vielleicht Budgets hast, weil du ein Team hast, weil du eine Stimme hast, auf die man anders hört, einfach weil du in einer anderen Machtposition bist. Das heißt, für mich ist das die positive Seite der Macht. Du kannst mit Macht Möglichkeitsräume schaffen. Wenn du als gute Führungspersönlichkeit deine Macht nutzt, dann hast du die Macht zu sagen, jetzt werden Stimmen gehört, die vorher nicht gehört werden. Jetzt werden Dinge anders gelebt, jetzt stoße ich Diskussionen an, jetzt bringe ich neue Ideen auf den Tisch. Dafür brauchst du eine gewisse Macht und das kann ganz großen Spaß machen und das kann dann auch für alle bereichernd sein, wenn das so ist. Das ist wie heißt es, die Light Side of the Power, ne? Oder wie heißt es bei Star Wars immer? Ich kenne immer nur die Dark Side. Ne?
Ja, da wird es the Light Side of the Power.
absolut.
Und und trotzdem scheint es ja vielleicht unbewusst zu sein. Also wenn wir jetzt diese Gender-Verschiedenheit, von der du gerade, Bettina, sprachst, scheint es ja sehr unbewusst und entsprechend übertragen worden sein, dass wir so als Mann erscheinen und erscheinen dürfen, vielleicht im Arbeitskontext.
Das ist unbewusst. Also vieles ist ja dieses, was wir in uns haben, unconscious bias, nachdem zum Beispiel eine tiefe männliche Stimme eher nach Macht klingt oder mächtig gesehen wird. Also egal, wen man fragt in Umfragen, am Ende kommt eigentlich ein weißer alter Mann heraus, wenn man fragt, mit was verbinden wir Macht. Es kommt eben keine junge, womöglich auch noch dunkelhaarige Frau dabei heraus. Und wenn man so Stereotype schon im Kopf hat, dann muss man die erstmal aufdecken. Also man muss sich darüber erstmal bewusst werden. Und viele Männer, aber natürlich auch Frauen, sind sich darüber nicht bewusst, mit was für Voreingenommenheiten sie durch ihr Arbeitsleben und überhaupt durchs Leben laufen. Also es gibt Unconscious Bias Trainings in guten Konzernen, würde ich sofort sagen, soll man auf jeden Fall machen, bis hoch zum CEO, der auch möglichst dran teilnehmen sollte. Es fängt immer oben an, das Machtspiel. Ja, und das muss man auch immer wiederholen. Also man rutscht immer wieder in diese alten Denklogiken rein, die man mit sich trägt, die wir drei hier in dem Raum auch mit uns tragen, als Töchter, als Mütter von Jungs und Mädchen. Also wir transportieren das alle und müssen ja dran arbeiten, das zu ändern, immer wieder bewusst machen und natürlich dann auch ins Handeln kommen. Also es ist immer so, wenn keiner was sagt, dann ändert sich auch nichts. Also auch wenn wir wieder so eine Kommunikationssituation haben im Vorstand oder auf einer anderen Ebene, Führungskreis, Männer und Frauen sollten lernen, zu artikulieren und Stellung zu beziehen. Also das erste ist das Bewusstsein, das Werden, das zweite ist die Haltung. Zeigen, laut werden, wenn es darum geht, dass eine Frau, gibt es immer wieder diese Fälle, am Anfang des Meetings auf ihre hübschen Beine angesprochen wird von einem Senior Manager. Dann geht es nicht, die Frau in dem Augenblick alleine zu lassen. Die wird hochrot, es ist ihr peinlich, also sie trägt einfach ein Business-Kostüm. Wenn jemand sagt, oh, bei deinen schönen Beinen kann ich mich aber gar nicht konzentrieren, die ist auch in der Diskussion danach, und dann kommen wir wieder auf Macht zu sprechen, die ist nicht so stark, wie sie sein könnte, wenn sie sich erstmal schämt, dass auch keiner was sagt. Also das landet dann alles auf der Seite der Frau, dafür, dass jemand anders ein Wahnsinns-Fauxpas und ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Also da können wir, glaube ich, alle noch sehr viel lernen, laut zu werden und zu sagen, so geht es nicht, so ist nicht unsere Kultur, so reden wir nicht miteinander, das lassen wir dir oder ihnen nicht durchgehen.
Ja, denn das ist ja auch Machtmissbrauch, was an so einer Stelle passiert, Missbrauch der Stellung. Du hast vorhin nach den Gründen gefragt. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass jeder und jede von uns eine gewisse Verführbarkeit in sich trägt. Du musst, wenn du Macht bekommst, schon auch dir ziemlich darüber klar sein, wo liegen denn deine eigenen schwachen Punkte? Weißt du, so ein bisschen wie früher die Cäsaren, die doch immer jemand hinter sich stehen hatten, wenn sie in den Triumphwagen gefahren sind, der ihnen nicht nur den Lorbeerkranz über den Kopf gehalten hat, sondern immer von hinten leise ins Ohr geflüstert hat, bedenke, dass du sterblich bist. Die waren schon genauso in ihrer Machtfülle dieser Verführbarkeit der Macht ausgesetzt und man hat versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Leider haben heute die meisten C-Levels niemanden neben sich sitzen, der sagt, bedenke, dass du kein A sein sollst. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Menschen hingucken müssen, wenn sie in die Macht kommen, dass diese Dinge nicht passieren und dass sie dann, wenn sie Beteiligte sind, so wie Bettina geschrieben hat oder gerade gesagt hat, dass sie dann eben auch den Mut haben, entweder aus der eigenen Machtposition etwas herauszusagen oder sich auch trauen, gegen eine Machtposition etwas zu sagen. Ich weiß, in dem Beispiel von eben, wenn der CEO so eine Bemerkung macht, dann ist es für alle leicht, mitzulachen. Und vielleicht, wenn du Abteilungsleiter bist, dann zu sagen, Herr X, das fand ich sehr unangebracht gegenüber Ihrer Kollegin. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Das erfordert richtig, richtig Mut.
Was ich ganz interessant fand, auch bei einer von unseren Lesungen, da hat eine Frau hinterher gemeint, selber Managerin, die meinte, na ja, das sei ja nicht so schlimm. Wir durchschauen dieses Machtspiel, ja. Wir können da ja mitspielen und davon im Prinzip profitieren. Also auch das gibt es ja noch in den Köpfen von Managerinnen, dass sie sagen, naja, so ist es halt, dann machen wir eben mit. Und dann sage ich auch was Nettes und dann sind wir über diese unangenehme Situation irgendwie so drüber weggekommen. Wo wir dann meinten, ja, aber also das kann es doch auch nicht sein. Also man muss doch schon fragen können, warum müssen wir denn das so aushalten? Warum muss denn das überhaupt so sein?
Warum müssen wir das weglächeln? Und das, ehrlicherweise, gelingt Frauen, die schon mehr erlebt haben, besser. Zumindest, wenn sie es geschafft haben, noch genug Energie bei sich zu halten. Im schlimmsten Fall, und auch das haben wir in den Gesprächen in unserem Buch schon auch gesehen, kostet es nämlich unwahrscheinlich viel Kraft, immer diese Dinge wegzulächeln oder einfach an sich abperlen zu lassen wie Gelee am Regenmantel. Das gelingt dir vielleicht jedes zweite, jedes dritte Mal, aber garantiert sind da auch einige Körpertreffer dabei. Und die nimmst du mit, die nimmst du nicht nur in deiner Gefühlswelt mit, sondern die nimmst du auch tatsächlich körperlich mit. Ich meine, in deinem Podcast geht's ja auch ganz viel darum, was geschieht in unseren Körpern. Und wir haben mit den Frauen auch darüber geredet, was macht denn eigentlich dieser permanente Machtmissbrauch um euch herum mit euch? Ja, das fängt an bei den klassischen Stresssymptomen wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit. Aber das geht hin dazu, dass die Frauen uns erzählen, dass ihnen die Zähne ausfallen vor lauter, sie wissen nicht mehr wohin mit sich und dass es in einer tiefen Erschöpfung mündet. Bitte, was tun wir uns als Gesellschaft denn damit an, diese wundervollen Frauen toll auszubilden, ihnen durchaus Karrierewege zu geben, dass sie da hinkommen, wo sie beitragen sollen, mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Wissen, mit ihrer tollen Persönlichkeit, um ihnen dann die Bremse reinzuhauen. Und zwar eine, die sie kaputt macht.
Das ist ja auch das, du hast das ja vorhin schon gesagt, mit dieser Macht, die einem gegeben wird. Und heute haben viele Frauen immer noch das Gefühl, dass wenn die als erste Frau in einen Vorstand geholt werden, dann wird ihnen auch so gnädig diese Macht gegeben, diese Position von einem männlichen Aufsichtsrat oder so. Und dann sollen die auch ganz viel ändern. Sie werden gerade dorthin gesetzt, damit die Kultur sich dort ändert, damit sie Veränderungen einbringen. Und dann werden sie mehr oder weniger allein gelassen, weil der männliche Vorstand, in den sie kommen, also sagen wir, es sind 4 männliche Vorstände und sie kommt als 5. hinzu, da war noch nie eine Frau drin, die kommt auch noch woanders her, arbeitet nicht schon 10, 20 Jahre mit den anderen zusammen, die wirbelt alles durcheinander und da sitzt keiner, der das erstmal auch gut heißt. Es sei denn, sie wurden sehr gut auf diese Situation vorbereitet, weshalb es dann eben häufig so ist, also wir haben es vorhin schon gesagt, mit 50, 55, dass die Frauen dann irgendwann sagen, ich tue mir das nicht mehr an, ich muss mir das auch nicht mehr antun, ich habe das nicht nötig. Und dann gehen, was die Männer dann wiederum häufig mit so, oh, wie undankbar, quittieren. Jetzt haben wir ihr schon
diese Position,
Position gegeben, erstmals einer Frau und dann sowas. Ne? Dann gehen wir doch lieber zurück zu unserem alten Prinzip vom Thomas, hol Thomas, hol Thomas, hol wieder einen Thomas.
So ist es. Vielleicht als Gedanke daran anknüpfen, vielleicht ist Macht auch immer etwas, was man nicht mehr zulässt.
Macht, was man nicht mehr zulässt.
Ja, weil man sich nichts mehr bieten lässt.
Genau. Richtig. Darin kann auch eine große Macht liegen, eine innere Freiheit.
Das ist doch auf jeden Fall, finde ich, was ich mittlerweile lerne, dass ich oder gelernt habe, dass ich viele Dinge eben nicht mehr mache auch. Also früher hätte ich, glaube ich, mehr Aufträge angenommen oder mich in mehr Situationen rein manövriert, wo ich heute sagen würde, nee, nicht zu den Bedingungen, nicht zu den Konditionen, nicht mit den Menschen auch. Also das finde ich, also wenn wir nochmal so über unser Alter reden, das finde ich auch so eine schöne Sache, dass man, oder zumindest ich mache das so, ich suche mir auch eher Leute aus, mit denen ich so projektbezogen zusammenarbeiten kann. Und so finden sich eben so Teams wie unseres. das mache ich und andere Teams würde ich ablehnen.
Ja, mal zu sagen, danke, aber nein, danke. Oder vielleicht noch kürzer, meinen Mentees, den bringe ich als eine der ersten Sachen bei. Nein kann ein ganzer Satz sein.
Ja, absolut. Absolut. Und es ist, genau, also vielleicht jetzt da bleiben bei der Lebensmittel und in diesem Altersklammer, wo wir mehr und mehr zuvertrauen an uns und wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen und damit bereits besser entscheiden können, dass da gehe ich rein, das mache ich nicht. Genau, wenn wir einfach dieses Szenario, die Frau, die gerade diese Position bekommen hat im Vorstand, merkt, in diesem System kann ich und möchte ich nicht mehr sein, also geht sie. Das kann ja eigentlich auch nicht die Antwort sein. Also das, genau, es wird hier gut der Kopf geschüttelt, denn eigentlich würden wir ja gerne, dass diese Position weiterhin von dieser Frau in diesem Szenario verfolgt wird. Das heißt, das System mag verändert werden. Das ist ja auch der Claim eures Buches, Change the System, Not the Women. Und da würde ich ganz gerne mal reingehen. Was ist es denn in der Lebensmitte? Wir werden dann zwar vielleicht klarer in dem, was wir wollen, aber viele von uns entscheiden dann aus einem System herauszugehen, um dann das zu kreieren, was für uns richtig ist. Mehrfach Frauen als Männer. Woran liegt das denn? Was ist es, was wir dann, vielleicht ist es ja mal gesponnen, vielleicht ist es gar nicht das System, sondern vielleicht sehen wir anderes in dem Alter, was wir dann kreieren wollen. Vielleicht wollen wir ganz andere Berufswege einschlagen, die gar nicht mehr ja, in Corporate Life oder sonst was sind.
Ich glaube, Frauen in dem Alter rechnen anders. Die rechnen nicht mehr im nächsten Karriereschnitt oder im Wunschzielgehalt und in diesen Dingen. Ich glaube, die rechnen viel mehr in Lebenszeit. Wie viel ist denn da noch übrig? Wie viel Zeit habe ich noch mit meinen Kindern? Wie viel mit meiner Gesundheit? Und was will ich denn eigentlich bewirken und zu welchem Preis? Und vielfach stellen sie dann in dem Umfeld, in dem sie sind, fest, dass der Preis zu hoch ist. Und ich glaube, wir geben ihnen noch nicht genug Mittel, das Umfeld zu ändern. Und das können sie auch gar nicht alleine. Es wäre auch viel zu viel verlangt. Und deswegen entscheiden sie sich für eine andere Art von Freiheit. Und nach meinen Beobachtungen kommt die aus einer anderen Art auch von Selbstfürsorge und Selbstliebe. Sag mal, wenn wir in der Pubertät sind, dann geht's ja ganz viel darum auch, wie nehme ich andere wahr, wer mag mich, in welcher Clique bin ich? Und es geht ja im Berufsleben schon auch noch ein bisschen, ne? In welchem Leadership Circle bin ich, welchen Titel habe ich, lalala, auf welchen Veranstaltungen bin ich? Und irgendwann ist es dir vielleicht auch einfach ein bisschen egaler, was der X von der denkt und der Y über dich schreibt und du guckst eher da drauf. Was ist mir wichtig? Wie mag ich mich am liebsten? Und was will ich dieser Welt von mir geben? Und leider finden sie im Moment mehr Wege, das außerhalb dieser großen Entscheidungstische zu tun. Und das ist ein riesiger gesellschaftlicher Verlust, glaube ich.
Absolut.
Ja, also jede Frau, die für sich persönlich da vielleicht die richtige Entscheidung fällt oder eine, mit der sie gut leben kann, fällt eine schlechte für die Gesellschaft. Weil es kann ja nicht sein oder es sollte nicht sein, dass im Jahr 2025, 2026 jetzt an den Entscheidertischen nach wie vor vorwiegend Männer sitzen, wo es um unsere Zukunft geht. Also all diese wichtigen Entscheidungen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, da gehören Frauen mit dran, um zu gucken, wo geht's eigentlich jetzt hin mit Deutschland, mit Europa, mit der Autoindustrie, mit dem Klima. Also es gibt so viele wichtige Entscheidungen und
es gibt vor allem so viele wichtige Fragen, auf die man nicht immer nur Monokultur-Antworten finden darf. Ich meine, das haben wir ja nun irgendwie schon aus der Natur gelernt, dass das selten gesund ist und auch nicht gerade das Beste bei rauskommt.
Nee, definitiv nicht.
Aber die Lage wäre so, dass wir zu einer Monokultur dann kämen, würden wir das weiterspinnen mit diesem, mit dem wir steigen aus.
Oder eher geblieben, ne?
Also, oder eher geblieben,
das stimmt. Ehrlicherweise im Moment ist das, es geht ja wieder rückwärts, wenn du dir die aktuellen Zahlen der FIDA, der Allbright-Stiftung anschaust. Wir haben Stillstand at best oder an manchen Stellen sind wir wieder rückschrittig.
Und ich finde es immer so traurig, wenn dann gleich gesagt wird, naja, Die Frauen, die wollen dann halt irgendwann nicht mehr. Die wollen gar nicht so hoch. Warum? Also da sehe ich immer noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter. Denn Frauen wollen sehr viel und die fangen früh an, sehr viel zu wollen. Die wollen ein gutes Abitur machen. Die wollen gute Sachen studieren. Die studieren auch mit besseren Abschlüssen als die Männer. Die ziehen ihre ganzen Ausbildungen nach dem Studium durch. Die gehen in die ganzen Großkanzleien. Warum sollen sie das machen, um dann zu sagen, ach ja, jetzt. Nee, jetzt ist irgendwann ist halt der Punkt, es ist zu viel Gegenwind da. Sie sind vielleicht haben sich zu einsam gefühlt, weil, ob jetzt Großkanzlei oder Großkonzern, sie eben allein unter Männern sind. Und dafür das Bewusstsein zu heben, zu stärken, dass dahinter steht, diese immer alleine unter Männern, immer ein bisschen aus der eigenen Komfortzone heraus, das können Männer sich nicht vorstellen, dass Frauen das Tag für Tag ihres Berufslebens machen und am Ende dann gesagt wird, okay, also da komme ich aber besser für mich und meine Gesundheit und meinen Rest vom Leben klar, wenn ich da rausgehe und mir ein eigenes Umfeld schaffe.
Absolut. Und ich glaube, also es ist ja wirklich wir in der Lebensmitte, die an dieses zum ersten Mal kommen. Also heißend, ich glaube, es war ab den 90er Jahren, wo wir dann Gleichstellung Mann, Frau, die sich an Bewerber oder sich beworben haben für Jobs, sodass da ein Gleichstand am Start war. Aber eben, was sich dann nach vorne, nach oben sozusagen geschaffen hat, da hat sich's immer mehr ausgesät sozusagen. Und insofern sind wir eigentlich so die erste Generation wirklich oder zumindest in dieser Lebensmitte, wo wir an diesen Themen jetzt endlich rankommen, weil wir es merken und weil mehrere von uns entsprechend entweder aussteigen oder dem uns stellen wollen und da was Neues kreieren wollen.
Du hast ja auch in jeder Lebensphase hast du unterschiedliche Bedürfnisse. Und auch das sehe ich immer wieder, dass das so überhaupt nicht mitgedacht wird. Nach einer der letzten Lesungen habe ich mich mit einem CEO unterhalten, der dann analog zu dem, was du gerade erzählt hast, klagte, und dann hatte ich diese tolle Frau da in meinem Team und ich habe ihr die Führungsposition angeboten mit einem tollen Gehalt und einem tollen Dienstwagen und sie wollte nicht. Ja, Christina, da kann ich dann aber auch nichts mehr machen. Und dann habe ich ihn angehört, habe gefragt, hast du sie denn mal gefragt, was es bräuchte, damit sie diesen Schritt geht? Da hat er mich angeguckt wie ein Auto. Und ehrlicherweise darauf gibt's wahrscheinlich auch keine allgemeingültige Antwort, ja, sondern je nach Lebensphase ist das was anderes. In der einen Lebensphase heißt das, gib mir die Möglichkeit, 2 Jahre in eine Auslandsdependance zu gehen. In der anderen heißt es, bitte gib mir eine Betriebskita. Und in der dritten Lebensphase heißt das aber vielleicht auch, ich möchte jeden Mittwochnachmittag frei haben, da gehe ich nämlich zum Yoga oder ich pflege meine Eltern oder was auch immer. Und da hinzuhören und da vielleicht mal hinzuschauen, wie mache ich wieder, ne, diese Möglichkeitsräume auf, ist, glaube ich, ein großer Schlüssel dazu, wenn wir mehr Frauen in Führung haben wollen, die nicht nur dahin gehen, sondern da auch bleiben.
So ist es. Also da würde ich ganz gerne noch verweilen, denn wenn ich ehrlich bin, da glaube ich, ihr braucht ein zweites Buch, um mehr diese eben die Lösungsräume dann zu öffnen. Und wie du gerade sagtest, Christina, es gibt ja nicht die eine Lösung. Wir hatten vorhin Unconscious Bias Training, sollte auf jeden Fall bis an die Spitze durchgeführt werden. Sprache an sich, die Haltung an sich nochmals zu überprüfen. Ihr spricht in eurem Buch über Unternehmenskulturen auch nochmals anzuschauen und wie kann man da das noch besser machen. Aber da würde ich gerne noch weiter eintauchen. Ich glaube, da ist noch viel mehr, was an Lösungsmöglichkeiten bestehen, individuell wie auch kollektiv. Und vielleicht genau, was wäre denn für euch so das allerwichtigste Erste, was leicht implementierbar wäre und vielleicht auf eine größere Masse als nur eine Person?
Das Schöne ist ja, wir haben im Buch ganz viele Lösungen drin. Wir haben nämlich alle diese 50 tollen Frauen, die es ja geschafft und überlebt haben, nach ihren Lifehacks gefragt. Ja. Und insofern an jedem Ende des Kapitels stehen auch tolle Ratschläge von denen, die richten sich aber natürlich vielfach an die Frauen selber. Und in unserem Buch schauen wir ja deswegen strukturell hin, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass nur die was tun sollen, sondern jeder im Spiel muss etwas tun. Und tatsächlich gibt's leider nicht diese eine große Stellschraube, sondern alle Beteiligten im System werden etwas tun müssen. Die Headhunter müssen anders rekrutieren. Die Aufsichtsräte müssen andere Voraussetzungen schaffen, andere Incentivierungen setzen. Die Männer, Bettina hat es schon gesagt, gerne mehr zuhören oder, wenn den Mund aufmachen, dann an der richtigen Stelle. Aber wir haben auch über Politik nachgedacht.
Ja, also das ist ja immer das Schwierige, wenn wir jetzt, also uns fragen ja auch oft welche dann nach den Lesungen, ja, was kann ich denn jetzt da in meinem Unternehmen machen? Also zum einen kann auch jede Einzelne im Unternehmen was tun, aber die großen Entscheidungen, die müssten natürlich von der Politik kommen, wenn da Veränderungen, Reformen kämen, die zeigen, wir fördern gleichberechtigte Partnerschaften zum Beispiel durch Ehegatten, durch die Wegnahme des Ehegattensplittings oder durch die Aufteilung der Elternzeit, indem man sagt, okay, also ausbezahlt bekommt ihr das volle Geld, wenn ihr 50-50 teilt, dann würden die Väter automatisch längere Zeit in Elternzeit gehen. Und der Unterschied der Karrieren, die auseinandergehen bei Paaren, wenn Kinder ins Spiel kommen, die würden kleiner werden. Also es würde sich vieles tun, was aber politisch angestoßen werden muss. Und deswegen ist es uns eigentlich auch so wichtig, dass wir mit dem Buch rauskommen aus den Zirkeln, in denen wir jetzt so sind. Also viel, Frauennetzwerke, überhaupt Frauen, Unternehmerinnen, Gründerinnen. Also da haben wir ganz viele Lesungen und wir stoßen auf viel Nicken und viel Zuspruch. Ja, das müsste man ändern, aber wir müssen ja in die Politik, wir müssen nach Berlin und das werden wir auch 26 versuchen, mit den Verantwortlichen zu sprechen und das Thema da auch mal wieder auf die Agenda zu setzen, dass man jetzt nicht angesichts all der Probleme, die wir tatsächlich haben, aber dieses Problem jetzt vergessen kann, weil man sagt, oh, jetzt haben wir eh schon Wirtschaftskrise, jetzt lassen wir das mal alles schön, wie es immer war, aus lauter Angst, dass Veränderung zu Veränderung führt.
Ja, genau. Schwierig. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn ich das nochmal verstärken darf. Die Nicola Fuchs-Schindeln hat gesagt, Reformen verändern die Normen, denn der Gesetzgeber zeigt damit, was das sozial erwünschte Verhalten ist. Und sie hat damit wahnsinnig recht. Es muss letztendlich als übergeordnetes Ziel definiert sein. Und dafür muss ich doch auch eine überparteiliche Mehrheit finden, diese Dinge anzugehen. Niemand sagt, dass es einfach wird, aber auch da zeigen wir in unserem Buch, beispielsweise für das Thema Abschaffung des Ehegattensplittings, wo keiner dran will, weil keiner sich bei den Wählern die Pfoten verbrennen will. Wie es andere Länder schon gemacht haben, in stufenweisen Schritten, ohne dass hinterher der kollektive Aufstand ausgebrochen ist. Man muss ja auch das Rad nicht neu erfinden. Aber da zu gucken, wie kommen wir zu einem breiten Konsens? Andere lustige Geschichte. Wir hatten eine Anfrage, ob wir in eine Diskussion zum Thema Quote gehen würden, weil wir uns in dem Buch dafür aussprechen, die Quote durchaus auch auszuweiten auf andere Unternehmen und ehrlicherweise, warum eigentlich 30%, wenn wir 50% der Bevölkerung sind und diese Dinge. Und es war dann die Suche nach jemandem, der gegen die Quote ist. Du glaubst es nicht, es ließ sich wirklich niemand finden, niemand, der das öffentlich als Konterposition einnehmen wollte. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das, erst haben wir gedacht, das ist komisch, und haben gesagt, juhu, das ist eigentlich eine Riesenschlagzeile wert, offensichtlich ist niemand mehr gegen eine Quotenregelung. Ja, also warum führen wir die nicht noch in weiteren Unternehmen ein und warum weiten wir sie nicht auf, wenn ganz offensichtlich niemand dagegen ist? Ich meine, die bittere Wahrheit ist, natürlich wird hinter vorgehaltener Hand jeder sagen, um Gottes Willen, noch mehr von denen bitte nicht. Ja. Aber öffentlich sagt es keiner, dann sind wir wieder bei Reformen verändern die Normen.
Hm.
Also es ist, genau, ich mag nochmal den Punkt aufgreifen mit den Räumen und entsprechend das nicht nur politisch sozusagen, wo ihr auf dem Weg seid für 26, sondern dass da auch in anderen Räumen, also durch meinen Kopf ging gerade Gesundheitswesen, also Bildung, also was da eigentlich auch alles an Notwendigkeiten sind, genau dieses Thema anzusprechen. Und vielleicht für alle, die gerade zuhören, beziehungsweise du, liebe Zuhörende oder Zuhörender, wenn du solche Räume kennst, dann kann ich nur durch dieses Gespräch auf jeden Fall nochmals betonen, es wäre großartig, hier entweder alle drei oder auf jeden Fall eine von den drei Autorinnen zu euch einzuladen und dieses Gespräch zu verlängern. Also es ist so unfassbar wichtig und notwendig.
Es sollten sich auch alle Männer dabei angesprochen fühlen, weil das sind die Räume, wo das Thema wirklich hin muss.
Ja. Wo sind die männlich geprägten Industrien, die Finanzen, die Ingenieure, die Automobilindustrie, Stahl, wo auch immer? Wo sind die Plattformen, in denen das so überhaupt nicht stattfindet? Und wir versprechen, wenn wir zu euch kommen, dann ist es so wie in unserem Buch. Da haben wir nämlich auch mit ganz vielen tollen Männern gesprochen, dass wir einfach mal andere Denkmodelle aufmachen, die am Ende des Tages alle erfolgreicher machen. Mhm. Nicht umsonst haben wir in unserem Buch auch mal berechnet, was uns das wirtschaftlich bringen würde, dass es uns in jedem Jahr 372 Milliarden Euro jedes Jahr bringen würde, wenn wir Gleichstellung leben würden. Hey, wie viel Straßen, Kitas, Bahnhöfe, Schulen, Schwimmbäder könnten wir damit bauen? Wie viel KI-Zentren? Ach, ich weiß nicht, was noch alles. Mhm. Ja. Und das kannst du doch auch runterbrechen auf jedes Unternehmen. Aber dafür müssen wir einmal zulassen, anderes zu denken als bisher. Insofern, lasst uns wissen, wenn ihr tolle Ideen habt.
Und zwar möglichst nicht nur in den Frauennetzwerken der Unternehmen, weil das wird so gerne dann dazu gesagt, so, oh ja, wir haben ja auch ein Netzwerk für Frauen. Das machen wir sehr gerne, aber da treffen wir auch die Gleichgesinnten, die wir eh schon an unserer Seite wissen.
Übrigens bringen wir auch gleich die Lösung mit, ne? Wenn es ein Frauennetzwerk gibt in einer männlichen Industrie, dann kommen wir total gerne, wenn jede von den Frauen noch einen Kollegen mitbringt.
Ja, plus eins.
Plus eins.
Vielleicht da, genau, um es noch schmackhafter zu machen. Und zwar, es wird, ich weiß durch einige der Podcasts, die ich hier hatte, wo es auch um Diskriminierung, gerade dann Frauendiskriminierung ging, wird oftmals dann, ist so Männerbashing dann, was da entsteht. Und Bettina, du hattest auch vorhin nicht so genannt natürlich, aber auch, wie man sie einlädt, also die Männer, und vielleicht da nochmal laut zu werden. Wie schafft ihr das, dass es eben nicht ein gegen den Männern Thema ist, sondern ihr schreibt es so, dass es nicht gegen die Männer geht? Ihr vermittelt euch jetzt auch in diesem Gespräch so, dass es nicht gegen die Männer geht. Aber was braucht es, dass ein Mann versteht, es ist kein Bashing ihm gegenüber?
Ich glaube, es braucht einerseits vielleicht erstmal einen persönlichen Aspekt, deswegen dieses Thema bring a friend, bring a man, das hilft, weil dann sagt eine Frau zu einem Mann, komm, ich nehme dich mal mit, dann fühlt er sich vielleicht schon nicht ganz so, wie soll ich denn sagen, alleine gelassen. Dann heißt es ja auch immer, Betroffenheit schafft Beteiligung. Wir merken in den Lesungen, dass die Geschichten der Frauen, die wir eingesammelt haben, die Männer berühren. Letztens stand einer da und hat gesagt, ich habe das nicht gewusst. Ich habe ehrlich nicht gewusst, dass heute in 2025 noch diese Dinge passieren. Der war wirklich betroffen. Und du merktest, dass das total in ihm gearbeitet hat. Und dann glaube ich, braucht es noch das, was wir auch nie tun. Nämlich, wir hauen nicht mit der Moralkeule drauf, sondern wir sagen, das sind ganz einfache Sachen, die du machen kannst. In der Sprache, in dem, wie du führst. Und wir begleiten dich auch gerne dabei, ne?
Es ermöglicht ja auch den Männern neue Räume, neue Rollen. Also es gibt so viel Positives, was die davon hätten, was wir ihnen auch zeigen. Also es profitieren ja nicht nur die Frauen davon, so von wegen, jo, dann kommen wir alle an den Tisch und da sitzen dann drei Frauen, drei Männer. Das ist es ja nicht nur. Und bei den Männern, die haben natürlich immer erstmal diese Angst. Oh, das Thema, Entweder wird mir was weggenommen, also es ist, bedeutet für sie Machtverlust, damit möchten sie sich nicht auseinandersetzen. Womöglich eben kommt man mit der Moralkeule oder Anklage, so von wegen ihr seid alle schlecht, und das stimmt ja gar nicht. Also die meisten Männer, die wir kennen, die kennen alle diese Situation, zum Beispiel, dass eine Frau, dass sexuelle Witze gemacht werden, dass abends an der Theke ein Kollege übergriffig wird, laut wird, Frauen anfasst. So, denen ist das allen unangenehm, und eigentlich möchten sie auch Lösungen dafür haben oder möchten sagen, ja, stimmt, wir müssen alle einfach aufstehen und den Kollegen zurechtweisen. Also viele wünschen sich das, haben aber mit dem Thema allgemein eben diese Angst, oh, wir werden hier beschuldigt. Ist aber gar nicht so. Im Zweifel wäre es nämlich schön, dass nicht jedermann muss 24 Stunden am Tag Karriere machen, auch nicht jede Frau. Also bei den Männern, die können sich auch mehr Rollen, mehr Möglichkeiten aussuchen, wo sie sagen, okay, ich gehe auf Teilzeit. Warum eigentlich immer nur meine Frau? Warum teilen wir uns das nicht? Eigentlich möchte ich auch mehr häufiger meine Kinder sehen. Die habe ich jetzt die ersten 3 Jahre so gut wie gar nicht gesehen. Vielleicht ist der Zeitpunkt, auch mal zum Chef zu gehen und zu sagen, nee, also ja. Auch ich möchte eine andere Regelung haben und nicht nur die weiblichen Kolleginnen fordern für sich andere Regelungen. Ich glaube, da ist bei den Männern ist das noch, das liegt noch tiefer, die denken da noch nicht so viel drüber nach, aber das ist da.
Die wollen auch nicht alleine irgendwo sein, sozusagen. Das, was wir die ganze Zeit erleben, das andersartige Teilchen sein, das wollen die auch nicht in ihrer Männerbande. Und ich glaube, auch das ist total schön. Die Männer, die zu unseren Lesungen kommen, die finden sich relativ schnell, die spotten sich gegenseitig. Und wenn dann einer was sagt, dann nicken die anderen heftig oder sie reden hinterher bei einem Getränk nochmal zusammen. Also dieses Gefühl zu merken, ach, guck mal, da gibt's auch noch andere coole Typen, die das auch verändern wollen. Ich bin gar nicht der Einzige, der das doof findet. Ich glaube, das ist auch total wichtig für die.
Total. Also ich, genau mit dem, was ihr beide gerade sagt, also ich versetze mich jetzt gerade in Männern, die ich auch dann unterstütze und begleite in ihren Aufgaben. Und ich kann das bestätigen, dass viele genau das suchen, sagen, bleiben wir mal kurz bei wie Arbeitsmodelle sind, also dass sie da gerne auch auf solche Arbeitsmodelle zurückgreifen wollen und entsprechend auch eine selbstbestimmte Reform für sich einfordern oder eben aber auch mehr mit ihren männlichen Kollegen auch zu sprechen und ehrlich zu begegnen und zu sagen, so wie denkst du wirklich darüber oder was fühlst du denn auch? Wenn sie einmal das begreifen, dann suchen sie sich auch eben die Kameradschaft auf einer anderen Ebene. Und das finde ich sehr schön als Entwicklung. Ich glaube, das hilft dann auch in der Konversation miteinander oder eben dieses Zuhören, was ihr beide auch schon gesagt habt.
Wir haben ja im Buch auch eben einige Männer befragt, weil wir auch da raus wollten aus der Frauenbubble. Und da haben viele gesagt, sie haben auf diese Boys Clubs Mentalität, haben sie eigentlich auch keine Lust mehr. Also das ist so ein Auslaufmodell, das noch in den Unternehmen drin steckt, aber es gibt immer mehr Männer, die das auch nicht, dem auch nicht mehr folgen wollen, die auch teilweise auch keine Lust haben, die Fußballergebnisse auswendig zu lernen und die Trainerwechsel und sonstiges, was viele machen, weil sie wissen, dass es für ihre Karriere förderlich ist, wo Frauen in der Regel oft raus sind und sagen, das ist nicht authentisch, wenn ich jetzt hier irgendwie mich einbringe und meinem Chef versuche zu erklären, warum das der und der Trainerwechsel nicht gut war. Aber Männern geht's auch so. Ja. Und das trauen die sich aber auch nicht zu sagen.
So ist es. Und das ist auch ein
und das ist, also bei den Frauen ist es ja oft so, dass sie das Gefühl haben, oh, ich bin alleine, ich bin einsam mit dem, was ich erlebe, oder womöglich ist es meine Schuld. Bei Männern ist es aber auch so, dass sie denken, oh, ich bin vielleicht der Einzige, der so denkt und alle anderen machen das so und alle anderen finden das toll, aber es ist nicht so.
Deswegen brauchen wir, glaube ich, auch ein reiferes Bild von Macht. Denn die Macht, die Männer, glaube ich, erleben oder mit dem sie sozialisiert worden sind, ist ja eine Macht, die sich im Grunde ständig beweisen muss. Das ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, auch eine sehr fordernde Energie, die unheimlich anstrengend sein kann für Frauen wie für Männer. Und wenn wir zu einem Machtbild kommen, wo wir sagen, das ist eine Macht, die trägt, die ermöglicht und die Grenzen setzt, ohne direkt irgendwie die Holzfäller-Axt rauszuholen, dann ist das ein anderes Bild von Führung, sowohl für Frauen als für Männer, als wir das heute noch in uns tragen. Und das schafft für beide so viel Potenzial.
Ja. Und ich glaube, genau das könnte dann das zweite Buch sein. Also wie eben die, also Reife, also wie Macht, was ist reife Macht? Da liegt sehr viel drin, sich da nochmal genauer das anzunehmen. Und ich, merke auch, also für mich wäre, also was ich höre von den männlichen, also Männer, ist, es ist diese Befürchtung, keine Relevanz mehr zu haben. Und wenn wir eben Relevanz anders deuten können, kommen sie in eine andere Art von Macht, ist eine These, die ich setzen würde, aber vielleicht etwas, was wir genau bei eurem zweiten Buch dann fortsetzen sollten.
So toll, wir haben schon so viele Vorschläge für Band 2. Ja, die nächsten 50 Frauen, die nächsten 50 Männer. Also,
ihr habt zu tun.
Wir können in Serie gehen.
Ja, machst du bitte in der Politik, in den Medien, im Sport.
Ja,
also,
stimmt.
Aber es ist ja, also ich glaube, darauf wird es nicht hinauslaufen, weil es immer wieder das Gleiche ist. Also, und das merkt man einfach, ob wir jetzt noch in die Politik gucken oder in den Sportbereich, die Strukturen dahinter, es sind eben diese Strukturen und die sind überall ähnlich. Die sind auch branchenübergreifend. Das ist in der Modebranche, wo man denken würde, oh, lauter Frauen als Kundinnen, als die anfangen zu arbeiten und am Ende sitzen doch wieder die Männer oben. Es ist überall das
und
Gleiche.
Es ist auch hierarchieübergreifend. Am Anfang sind wir gefragt worden, naja, das sind ja alles jetzt auch Frauen da oben, das ist ja nur eine kleine Gruppe. Und an den Reaktionen, die wir merken, ich meine, die kommen ja querbeet, ne? Wir kriegen aber hunderte von Zuschriften von Frauen aus jeglichen Karriere- und auch Altersstufen, die berichten, ja, das passiert mir auch, die dann aber auch sagen, ey, danke, ich fühle mich jetzt wenigstens nicht mehr alleine.
Wenn man da, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, weil das war so ein Punkt, der uns auch ein bisschen betroffen gemacht hat, weil wir dadurch, dass wir uns konzentriert haben auf Top-Managerinnen, waren wir natürlich altersmäßig so in unserem Umfeld 50, 55, 45 vielleicht gerade so. Und wir wollten aber auch gerne die Jüngeren mit reinnehmen, um zu gucken, wie ist es eigentlich in der nächsten Generation? Was kommt denn da auf uns zu? Ist da schon alles anders? Haben die ausgewogenes Verhalten miteinander? Und sind in die Gründerszene reingegangen, um Frauen zu interviewen. Und leider ist das Bild dort nicht anders. Also sehr, sehr männliche Gründerszene, sehr männliche Investorenszene. Und die Erlebnisse sind leider bei den Jüngeren eher schlimmer als bei den Älteren, weil, naja, die gucken auf zurückliegende Ereignisse zurück in der Regel oder haben das jetzt so weit in dem Griff, dass sie damit klarkommen. Aber wenn man jung irgendwo reingeht, dann hat man seine Standards noch nicht und weiß nicht genau, oh, was ist eigentlich. Was ist richtig? Was muss ich ertragen? Muss das so sein, dass ich angefasst werde oder sonst? Also es gibt bei jungen Frauen ist es sehr viel mehr, also die Übergriffe und auch wie sie das empfinden ist stärker als die Frauen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die dann schon sagen, also ich habe mir angewöhnt, dann stehe ich aber auch auf und dann stehe ich für mich ein. Ich brauche nicht mehr die Hilfe von Männern oder von Kollegen, Kolleginnen um mich herum, die ich früher gebraucht hätte und die gefehlt hat.
Das, also genau, wenn ich das höre, dann bin ich auch ganz betroffen, dass das so ist. Umso mehr wünsche ich mir, dass es auch wirklich Programme, fast Aufklärungsprogramme, schnell Einzug finden und dass sich das nicht weiter in die Generation trägt, sondern wirklich, wie ihr es jetzt macht, entsprechend ein Stoppschild startet und wir dann eine Veränderung wirklich im System beginnen können. Also es wird nicht gleich morgen alles gelöst sein, aber hoffentlich beginnen können.
Aber wir müssen heute anfangen, damit es morgen wirksam ist.
So ist es. So ist es.
Ja, es gibt auch dieses tolle Zitat, Schwestern, wenn wir heute so weitermachen, dann leben wir morgen wie vorgestern.
Schön.
Genau.
Also ich, ich mag eigentlich gerne mit euch weiter sprechen und sicherlich die Zuhörenden könnten, also zumindest wie ich die Energie hier im Raum wahrnehme, könnten durchaus weiter hören. Nichtsdestotrotz werde ich uns zu dem Schluss bringen und es gibt immer eine Frage, die ich aus dem Podcast meines vorherigen Gastes mitbringe, die ich euch stellen werde. Gleichzeitig könnt ihr, während ich diese Frage stelle, auch mal überlegen, ja, welche Frage würdet ihr denn gerne durch dieses Gespräch und möglicherweise mit Bezug auf Lebensmittel dann hier platzieren, die wir alle dann reflektieren können, aber auch dann der nächste Gast oder entsprechend auch mitbekommt. Also meine Frage an euch von dem Gast zuvor ist, wie umarmt ihr denn das Leben? Nicht die Lebensmittel, sondern das Leben. Wie umarmt ihr das Leben? Ganz anderes Kontext.
Ach. Ich am meisten, wenn ich in die Berge gehe, mit Freunden, mit meiner Familie, wenn ich oben oben sitze und den blauen Himmel über mir, die Weite, die Ferne. Und die Gespräche auf dem Weg, die Gedanken, das ist so mein Moment, wo ich am meisten in mir bin, in mir ruhe und was ich echt so zum Alltag auch einfach brauche.
Ja. Ich bin so jemand, der kann sich über wirklich 100 Kleinigkeiten freuen. Ja, ich kann mich freuen, wenn ich aus dem Fenster schaue und mitten im Dezember entdecke, dass unsere Rose nochmal eine klitzekleine Blüte gemacht hat. Ich kann mich freuen, hier in Hamburg im Bahnhof anzukommen, rauszugehen und nochmal Sonne auf der Nase zu spüren. Ich kann mich freuen, wenn ich den Geruch von frischen Zimtschnecken rieche. Es gibt so viele tolle Dinge, das Leben mit allen Sinnen genießen und das zuzulassen. Weißt du, wir sind oft so in unserem Tunnel und uns selber die Chance zu geben, zu sehen, dieses Leben ist so toll und hat so viele Wunder für uns bereit, auch in den Begegnungen. Ich habe euch ja gerade erzählt, was ich für eine tolle Zugfahrt hatte, ja, wo mich irgendwie das halbe Abteil mit Essen versorgt hat. Das ist für mich auch, ich habe nicht darum gebeten, ja, also ich bin Zuhörerin, sondern ich sah offensichtlich so hungrig auch. Aber das finde ich, das sind alles so wertvolle, lebensbejahende Momente, die es wertvoll machen und die zu sehen, zuzulassen und sich immer wieder darüber zu freuen.
Und das wäre ja auch so eine Stimmung, sag ich mal, die wir auch eben auf das Thema Macht und positive Macht, wenn wir mit dieser Haltung auch reingehen würden, glaube ich, wird so manches, was wir drüber gelegt haben, um nicht mehr Machtverlust zu erfahren, dann vielleicht einfach wegradiert. Und wir würden mit ganz anderen Augen, mit vielleicht einer Offenheit uns gegenseitig begegnen, die möglicherweise dann eine echte Begegnung ausmachen.
Und da kannst du ja auch Kraft drauf schöpfen, ne?
Und Kraft aufbauen an Lesungen, oder? Also ich finde, die Begegnungen, die wir haben, die sind wirklich immer sensationell. Erstmal immer sehr kräftezehrend. Also ich weiß noch, nach der letzten München war ich echt total platt, aber es ging dann auch im Prinzip von 5 bis 23 Uhr, wo wir alle dann rausgeschoben wurden aus dem Pavillon, weil die dicht machen wollten. Aber erst sehr kaputt, aber eigentlich gibt es sehr viel Energie wieder.
Zumindest ist es auch das, was uns die Teilnehmenden widerspiegeln und wo wir es dann, wenn wir am nächsten Tag wieder eine Runde geschlafen haben, auch so drauf gucken. Und deswegen, ich habe eine Frage mitgebracht, in Anführungszeichen, die ist mir jetzt in unserem Gespräch nochmal so bewusst geworden. Meine Frage an den oder die Nächsten wäre, und auch an die Zuhörenden, ja, im Übrigen. wo lebst du heute deine Macht? Wo lebst du sie entweder, weil du Dinge möglich machst mit dem, was du kannst, in deinem eigenen Wirkungsfeld? Also wo spürst du, wo nimmst du dir auch diese Macht? Ne? Wo traust du dich? Oder wo nimmst du dir eben auch die Macht, etwas nicht mehr zu tun? Wo sagst du ganz bewusst nein?
Und vielleicht noch dazu, wie möchtest du, dass die Generation unserer Kinder Macht erlebt oder definiert?
Vielen lieben Dank an euch beiden für nicht nur eure Zeit, aber auch für all das, was ihr bis hierhin gemacht habt zu dem Thema und dass ihr das hier gerade in diesem Podcast so laut gemacht habt. Ich habe es sehr genossen, mit euch hier wirklich im Zippelhaus zu sein. Vielen Dank.
Wir danken dir.
Es Danke, war toll. Dass du ja. uns den Raum gegeben hast, den Hörraum und nachher auch noch euren wundervollen Raum hier. Ja, danke.
Genau, denn es gibt noch eine Lesung heute Abend.
Wir werden weiter diskutieren.
Wir werden weiter diskutieren und möglicherweise bist du auch an diesem Abend dabei. Und wenn nicht, es wird in irgendeiner Form zu euch kommen. Ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Also, es ist ein Tag später. Wir hatten noch am Abend einen wunderbaren Abend mit einer Lesung und gleichzeitig mit einem Austausch unter 58 Frauen und einem Mann. Und das war wirklich sehr, sehr lebendig, sehr besonders und vor allem sehr ehrlich mit dem Wunsch von allen, die da waren, dass wir wirklich das System ändern wollen, Schritt für Schritt. Aber ich komme jetzt zurück zu diesem Podcast und mag noch mal ein paar Zeilen sagen, was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Und es ist etwas zugleich Ernüchterndes, wie aber auch ja, was Ermutigendes, weiterhin zu erkennen, dass Macht selten laut beginnt, sondern sie ist oft leise oder wirkt leise in Blicken, in Sprache, im Weglächeln dessen, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und dass wir in der Lebensmitte den Moment finden können, in dem wir aufhören, das alles zu tragen, nur um dazuzugehören. Und Christina, Bettina, die haben beide gezeigt, dass diese Lebensphase kein Rückzug ist, sondern wirklich ein Standpunkt, der fragt, was bin ich noch bereit zu ertragen? Was kostet es mich körperlich, innerlich, menschlich? Und wo beginnt Verantwortung nicht nur für mich, sondern für das System, in dem ich wirke? Das heißt, die Lebensmitte ist hier nicht, um alles hinter sich zu lassen, sondern einfach klarer zu sehen und eben auch nicht alles neu zu machen, sondern manches nicht mehr mitzumachen. Und vielleicht liegt genau darin ihre Kraft, also in dieser Fähigkeit, Nein zu sagen, ohne hart zu werden und Ja zu Würde, zur Haltung und zu einer Macht, die trägt, statt eben verbraucht. Also ich hoffe, dieses Gespräch hat dich berührt, nicht nur durch oder nicht durch die einfachen Antworten, sondern durch ehrliche Fragen. Und ich danke Christina, ich danke Bettina für eure Klarheit, eure Mut und eure Bereitschaft, das Unsagbare hörbar zu machen. Und ich danke dir natürlich fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rückmeldung, sei es ein Like, sei es ein Kommentar in dem Player oder aber auch eine direkte Nachricht an mich. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Bis zur nächsten Folge von Midlife Living in Full Expression.